Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Ja?
Hallo Mama?
Ja?
Mama, ich hatte wirklich einen Autounfall, hörst du?
Wer, die Manuela?
Ja.
Wo bist denn du, Manuela?
Ich bin jetzt gerade bei der Polizei, ich wurde gerade festgenommen, ich habe eine Frau überfahren.
Manuela, wo bist du bei der Polizei?
Warte, ich gebe dir die Polizei, bitte hol mich hier raus, es tut mir leid.
Ja.
Willkommen bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Was wir eben gehört haben, ist ein sogenannter Schockanruf. Solche Anrufe passieren täglich hundertfach. Und heute wollen wir zeigen, wie solche Betrüger arbeiten, warum die Anrufe immer noch wirken und wie man sich schützt.
Egal ob Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder vermeintliche Bankmitarbeiter, die Masche ist immer ähnlich. Vor allem ältere Menschen werden angerufen und emotional so lange unter Druck gesetzt, bis sie zum Beispiel einem Fremden an der Haustür Bargeld und Schmuck überreichen.
Über 150.000 solcher Schockanrufe verzeichnet die Bundesnetzagentur jährlich in Deutschland. Die Dunkelziffer dürfte noch um einiges darüber liegen. Die Anrufer selbst sitzen dabei meist nicht in Deutschland, sondern in Callcentern im Ausland. Das macht die Strafverfolgung deutlich komplizierter.
Und einer, der diese Betrügerbanden jagt, ist der Trierer Kriminaloberkommissar Sebastian Bach. Er hat mit seinen Kollegen in Polen und Deutschland dazu beigetragen, ein ganzes Callcenter in Warschau hochzunehmen. Und heute ist er bei uns zu Gast. Herr Bach, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Kripo-Beamter beim Polizeipräsidium Trier. Was ist da Ihr Spezialgebiet?
Also ich arbeite im Kommissariat für Bandenkriminalität. Wir machen im Prinzip sämtliche Vermögensdelikte, wo in der Regel mindestens drei Täter zusammenarbeiten. Und dazu gehören halt mit einer sehr hohen Anzahl halt jene Callcenter-Betrüge.
Und was ist mit anderen Formen, wie zum Beispiel Schocknachrichten über WhatsApp? Gehört das auch zu Ihrem Bereich?
Hier muss man ein klein wenig differenzieren. Gerade diese Nachrichten, die über WhatsApp versandt werden, die werden halt softwarebasiert zu Tausenden gleichzeitig gesteuert. Darum kümmern wir uns vordergründig eigentlich nicht. Unser Spezialgebiet sind vielmehr die Taten, die auch durch konkrete Telefonie, also wo die Täter direkt mit den Geschädigten telefonieren, erfolgen.
Sie sagen gerade schon Spezialgebiet. Sind Schockanrufe also auch eine Spezialität des Polizeipräsidiums Trier?
Wir haben uns bundesweit da schon so einen kleinen Namen entwickelt, kann man schon sagen. Wir beschäftigen uns seit sehr vielen Jahren mit dieser Thematik. Und wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch darauf zu sprechen, aber wir haben insbesondere auch im vergangenen Jahr bei uns im Polizeipräsidium Trier ganz konkreten Schwerpunkt auf die Bekämpfung dieser Straftaten gelegt. Das wurde auch so mit der Staatsanwaltschaft Trier gemeinsam vereinbart und das hat dann zur Konsequenz beispielsweise, dass wir von der Kriminaldirektion Trier hauptverantwortlich für Rheinland-Pfalz an internationalen und bundesweiten Aktionen in dieser Thematik hier teilnehmen. Und es hat eben auch zur Konsequenz, dass wir solche besonderen Ermittlungsverfahren führen, wie das, worüber wir gleich sprechen werden.
Wissen Sie eigentlich, seit wann es solche professionelle Callcenter-Betrüger gibt? Also seit wann diese Masche angefangen hat zu ziehen?
Ja, Sie haben es ja schon richtig angesprochen. Es gibt mehrere Maschen. Die älteste und wahrscheinlich auch die Mutter aller Telefonbetrügereien ist der sogenannte Enkeltrick. Und da ist es so, dass der erste dokumentierte Fall im Jahr 2001 in Hamburg entstanden ist. Da war es nämlich so, dass damals dort in Hamburg eine Familienbande ihr Unwesen trieb, die Teppichbetrügereien gemacht haben. Und sie waren, weil sie gerade einen Teppichbetrug begehen wollten, mit einer älteren Geschädigten in Kontakt. Und wie der Zufall so will, hatte die Geschädigte tatsächlich den Eindruck, ihren Enkel am Telefon zu haben. Und deswegen hat die Geschädigte den Betrüger mit dem Namen ihres Enkels angesprochen und der Betrüger hat diese Steilvorlage dankend aufgenommen, hat die Masche weiter gesponnen und im Namen des Enkels halt Geld dann entgegengenommen. So war dann der erste Enkeltrick geboren und das wurde über die Jahre immer professionalisierter, immer weiterentwickelt. Heutzutage begehen diese Täter weniger den klassischen Enkeltrick als vielmehr die Schockanrufe.
Teppichbetrug, das müssen Sie, glaube ich, auch noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
Ja, das ist auch eine Masche, das hat mittlerweile ein bisschen an Relevanz verloren. Generell geht es immer darum, dass teure Teppiche, die die Geschädigten haben, ersetzt werden durch Plagiate, sodass die Betrüger halt in den Besitz von diesen wertvollen Teppichen kommen oder halt, dass Plagiate als besonders wertvolle Teppiche irrtümlicherweise verkauft werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, 2001 hat das Ganze angefangen, also vor 25 Jahren. Warum sind die Täter denn immer noch erfolgreich? Warum ist diese Masche immer noch so lukrativ?
Das hat mehrere Gründe. Sie hatten ja im Vorspann schon angesprochen, es werden fast immer nur ältere Menschen angerufen. Hier ist es halt so, dass diese älteren Menschen noch einen anderen Umgang mit Behörden haben. Da macht es schon mal richtig Eindruck, wenn ein angeblicher Staatsanwalt auf der anderen Seite ist oder wenn ein Kriminalpolizist anruft. Dann ist es auch so, dass diese Geschädigten oft ein sehr enges Verhältnis zu ihren Angehörigen haben. Und wenn dann noch jener Behördenmensch, der Staatsanwalt oder der Kriminalpolizist sagt, dass nur die Geschädigte der Angehörigen jetzt aus der Patsche helfen kann, dann setzt halt bei den Geschädigten häufig der sogenannte Tunnelblick ein und sämtliche Resilienzstrategien werden über Bord geworfen. Das zu der Sicht der Geschädigten. Man muss zu den Tätern sagen, dass sie halt auch immer besser werden. Wir als Ermittlungsbehörden sind da ein bisschen auch Opfer unseres eigenen Erfolges. Denn jedes Mal, wenn wir jemanden identifizieren, wenn die Staatsanwaltschaft den anklagt, dann müssen wir im Prinzip unsere Ermittlungsakten offenlegen. Das heißt, der Tatverdächtige sitzt dann in Untersuchungshaft und hat alle Zeit der Welt, unsere Ermittlungsschritte in der Akte nachvollziehen zu können und diese Infos dann an seine Angehörigen weitergeben, was sie nächstes Mal besser machen können. Diese Anrufe, die sind auch deswegen so erfolgreich, weil es halt so enorm viele gibt. Ganz kurzes Rechenbeispiel, wenn ein Betrüger eine Rufnummer hat, dann ist es für ihn ohne Probleme möglich, pro Tag 100 Leute anzurufen. Von denen gehen 60 gar nicht erst ran, weil sie den Anruf nicht mitbekommen. 30 erkennen die Masche sofort, legen auf. Bei 9 ist es vielleicht so, dass die Täter von sich aus das Telefonat beenden, weil die Geschädigten zu wenig Geld haben, weil sie nicht zur Bank gehen können, welche Gründe auch immer. Ja, und bei dem einen von 100 Fällen klappt es dann vielleicht. Und wenn das einmal jede Woche passiert, dann haben die einen sehr hohen monatlichen Betrag erwirtschaftet.
Von wie vielen Fällen sprechen wir denn da im Jahr? Wie sieht das hier in der Region aus? Haben Sie dazu Zahlen?
Ja, Auskunft auf diese Fragen gibt uns die polizeiliche Kriminalstatistik, die sogenannte PKS. Im Jahr 2024 war es so, dass mit dem Modus operandi des falschen Polizeibeamten, des Schockanrufes, 688 Fälle hier registriert wurden, mit einem Schaden von ca. 1,6 Millionen Euro. Die Fallzahlen für 2025, die sind noch nicht veröffentlicht. Allerdings aus meinem Gefühl würde ich sagen, dass das sich etwa die Waage hält. Also dass da keine großen Änderungen zu erwarten sind.
Und wie oft können diese Fälle tatsächlich aufgeklärt werden?
Die Aufklärungsquote beträgt hier bei uns im Polizeipräsidium Trier 2%. Allerdings muss man das auch ein bisschen relativ sehen. Denn wenn 15 Geschädigte beispielsweise durch eine Rufnummer in Trier angerufen werden, sind das erstmal 15 Fälle. Wenn der letzte Fall dann dazu führt, dass wir da zum Beispiel einen Abholer festnehmen können, ist dieser letzte Fall geklärt. Es ist ja allen klar, dass der Abholer auch bei den anderen 14 Fällen die Beute an sich genommen hätte, aber die gehen halt als ungeklärt in die Statistik ein.
Warum ist es so schwer, diese Fälle aufzuklären, jemanden zu fassen?
Das hat natürlich auch mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass diese Einsatzlagen, diese Schockanrufwellen, wie wir sie nennen, hochdynamisch sind und für uns auch nicht vorhersehbar. Also jetzt in dem Moment, wo wir hier sprechen, könnte es sein, dass die Täter anfangen, Geschädigte hier in Trier anzurufen. Sie müssen aber auch nur die Vorwahl ändern und sind schon in Wittlich, Koblenz oder vielleicht sogar in einem anderen Bundesland, wo eine andere Polizeibehörde zuständig ist, wo die Opfer vielleicht auch anders sensibilisiert sind. Das macht es halt aus polizeilicher Sicht schon mal schwierig. Dann, wie Sie auch schon zu Beginn gesagt haben, agieren die Täter halt vor allem aus dem Ausland. Deswegen sind wir idealerweise darauf angewiesen, dass wir direkt Kontakt zu einer Dienststelle haben, die genau da ist, wo die Täter agieren. Das war in unserem Ermittlungsverfahren, über das wir später reden werden, der Fall. Das ist aber alles andere als die Regel. Im Regelfall geht die internationale polizeiliche Zusammenarbeit über das LKA, von dort über das LKA im anderen Land. Und dann hat man noch keinen an der Hand, der vor Ort Maßnahmen treffen kann. So viel zum Ausland. Es sind aber auch Täter hier bei uns in Deutschland aktiv, nämlich die, die das Geld abholen, die sogenannten Logistiker, die Beute ins Ausland bringen, die Abholer fahren. Und auch hier haben wir einige Hürden, wenn es darum geht, die zu identifizieren, denn die hinterlassen eigentlich sehr wenige Spuren am Tatort. Die Spuren, die sie hinterlassen, das sind die sogenannten Kommunikationsspuren, weil sie halt Handys benutzen, die Verbindungsdaten. Eine besondere Rolle spielen hier auch die Funkzellendaten. Aber hier in Deutschland ist es halt so, weil wir keine Vorratsdatenspeicherung haben, weil diese ausgesetzt ist, werden diese Daten durch die Provider nach 7 Tagen einfach gelöscht. Und das ist für mich als Ermittler dann persönlich oft frustrierend, wenn wir hier Verbrechen verfolgen mit sehr, sehr hohen Schadenssummen, sehr hohen Schaden bei den Geschädigten. Und dann tun wir den Täter im Prinzip den Gefallen und löschen die einzigen Spuren, die sie hinterlassen. Also da bereiten wir den Tätern hier auch paradiesische Zustände.
Und wie laufen so Ermittlungen dann in der Regel ab? Also Sie würden zum Beispiel einen Tipp bekommen, okay, da ist jetzt was im Gange.
Ja, genau. Also wir sind halt in sehr hohem Maße darauf angewiesen, dass die Bevölkerung uns auch so schnell wie möglich darüber informiert, dass gerade etwas anrollt. Und das ist auch wirklich ein Appell, den ich gerne an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten würde. Jeglicher Anruf sollte wirklich der Polizei gemeldet werden, weil je früher wir als Fachkommissariat davon Kenntnis haben, desto eher können wir auch tätig werden. Einerseits natürlich präventiv mit Warnungen an Banken, an Taxiunternehmen. Die Bevölkerung kann über die Social-Media-Kanäle gewarnt werden. Aber wir haben halt auch noch repressive Möglichkeiten, mit denen wir da vorgehen können.
Aber Sie sind dann tatsächlich auch im regen Austausch mit zum Beispiel den Banken, dass die auch ein Auge auf ihre Kunden haben, oder?
Auf jeden Fall. Also bei der Polizei haben wir ja immer zwei Sparten. Das ist eine, das repressive Vorgehen, also die Strafverfolgung. Aber ein mindestens genauso wichtiger Aspekt ist halt die Gefahrenabwehr, die Prävention. Und da ist unsere Präventionsstelle in sehr, sehr engem Austausch mit ganz besonderen Stellen, mit den Banken, mit Taxiunternehmen, auch mit Seniorenheimen, um halt auf diese Masche immer wieder hinzuweisen, auf so Trigger-Momente hinzuweisen und sie eben auch dazu zu sensibilisieren, eher einmal mehr als einmal zu wenig die Polizei zu alarmieren.
Und warum ausgerechnet Taxiunternehmen? Was ist daran wichtig?
Weil die Abholer, die die Beute abholen wollen, die sind sehr häufig jugendlich und haben halt keinen Führerschein und sind deswegen darauf angewiesen, dass Taxis sie irgendwo hinbringen. Deswegen ist zum Beispiel auch so ein ganz verdächtiges Zeichen, wenn ein junger Mensch, der wahrscheinlich nicht unbedingt ins Polizeipräsidium Trier gehört, mit einem Handy am Ohr ins Taxi einsteigt und irgendwo aufs platte Land eine Anschrift gebracht werden möchte. Das ist dann halt auch schon so ein Moment, wo wir dann die Taxifahrer gerne dazu bringen wollen, dass sie ja so ein gewisses Gespür bekommen.
Warum sind das gerade junge Menschen?
Das ist halt so, dass die Täter sich hier ein bisschen die deutsche Gesetzgebung zu ihren Gunsten auslegen. Häufig werden Heranwachsende geschickt, die noch keine Vorstrafen haben. Da ist es nämlich in der Regel so, wenn sie gefasst werden, kommen sie mit einer Bewährungsstrafe davon. Eine Untersuchungshaft ist auch sehr, sehr selten, dass die angeordnet wird.
Also einfach Risikomanagement an der Stelle.
Ganz genau. Die wesentlichen Tatbeiträge werden dann aus dem Ausland gemacht. Da haben wir halt schwer Zugriff drauf. Die Heranwachsenden werden dann häufig von hiesigen Logistikern bewegt und gesteuert, die sich aber auch wieder mehr im Hintergrund halten. Und da, wo es eigentlich Gefahr läuft, von der Polizei erwischt zu werden, da schicken sie halt die nicht vorbestraften Heranwachsenden hin.
Und wie hoch fallen dann so Strafen für erwachsene Bandenmitglieder aus?
Es hängt natürlich davon ab, welchen Tatbeitrag hat dieser Angeklagte gerade geleistet. War er ein festes Bandenmitglied? War er Abholer? War er Logistiker? Oder hat er sogar mit den Geschädigten telefoniert? Wichtig ist auch immer, hat er schon Vorstrafen gehabt? Also hat er eine kriminelle Vergangenheit? Wie viele Taten konnten wir aufdecken? Wie hoch war der Schaden? Wie lange war der Zeitraum, dass diese Person kriminell war? Bei uns hier im Polizeipräsidium Trier, alle Fälle, die mir bislang bekannt sind, die haben so ein Strafmaß von Bewährungsstrafen bis hin zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren für eine Person, die aus der Türkei heraus ins Bundesgebiet angerufen hat. Und die Höchststrafe, die mir bekannt ist, hier in unserem Bereich, liegt bei 7,5 Jahren für eine Person, die, wie gerade schon berichtet, als Logistiker aus dem Hintergrund heraus die Abholer vor Ort gefahren hat, die Beute an sich genommen hat. Genau, der wurde für rund 30 Taten im ganzen Bundesgebiet zu 7,5 Jahren Haft verurteilt.
Jetzt haben wir viel über die Täter gesprochen. Haben Sie auch einen Einblick, wie die Opfer mit so Fällen umgehen, vor allen Dingen, wenn die erfolgreich waren?
Ja, die Opfer sind häufig hochtraumatisiert dadurch. Die haben natürlich einen sehr hohen finanziellen Schaden erlitten. Häufig ist das neben Bargeld, sind das auch Wertgegenstände, die herausgegeben werden. Da gehören auch oft Erbstücke zu, an dem noch emotionaler Wert hängt. Wir stellen auch sehr oft fest, dass die Opfer sich halt schämen, weil sie ja auf eine sehr plumpe Masche eigentlich hereingefallen sind. Was dann noch erschwerend hinzukommt, ist, dass hin und wieder auch Angehörige mit Unverständnis reagieren, was die Geschädigten dann halt noch mehr isoliert. Und ja, da ist ein Einzelfall, der mir wirklich in sehr besonderer Erinnerung geblieben ist. Der betrifft einen Geschädigten aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der hat im Dezember 2024 Beute übergeben, wurde wenige Stunden nach der Übergabe ins Krankenhaus eingeliefert und hat dann auch in den nächsten Stunden rapide abgebaut, sodass er auch nur wenige Tage nach dieser Tat auf der Intensivstation verstorben ist. Also das war wirklich ein sehr emotionaler Moment für mich, da einfach auch zu erleben, von den Geschädigten, von den Angehörigen zu erfahren, wie sehr diese Tat den vorher gesunden Menschen wirklich, ja, wirklich geschädigend belastet hat.
Behindert diese Scham manchmal auch ihre Ermittlungen? Also können die Opfer auch immer zugeben, dass diese Sachen überhaupt passiert sind?
Nee, da sprechen Sie einen guten Punkt an. Auch wenn es gerade um die Zahlen geht, über die wir gesprochen haben, die polizeiliche Kriminalstatistik, das ist natürlich nur das sogenannte Hellfeld. Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld halt auch noch um ein Vielfaches größer ist, weil halt eben viele Leute sich schämen und den Schritt nicht wagen, Angehörige zu informieren oder halt die Polizei zu informieren.
Jetzt haben wir auch einen konkreten Fall. Im vergangenen Herbst ist der Polizei in Warschau in Zusammenarbeit mit der Kripo Trier, dem LKA in Berlin und der Polizei Waiblingen ein Schlag gegen ein Callcenter in Warschau gelungen. Zwei Männer im Alter von 49 und 24 Jahren wurden dabei festgenommen. Worum genau ging es bei dem Fall?
Also hier bei dem Fall war es so, dass über unser Netzwerk an Dienststellen im ganzen Bund das LKA Berlin den Kontakt hergestellt hat zur Kriminalpolizei in Warschau. Die hatten nämlich aus eigenen Ermittlungen festgestellt, dass da in Warschau ein Gebäudekomplex ist, aus dem jeden Tag Anrufe nach Deutschland gesteuert werden. Und sie hatten den Verdacht, dass diese Anrufe Schockanrufe sind. Um da aber Fleisch an die Sache ranzubekommen, um diesen Verdacht zu bestätigen, waren sie darauf angewiesen, dass eine deutsche Dienststelle die Ermittlungen übernimmt. Und da waren wir gerne dazu bereit. Unsere Staatsanwaltschaft Trier hat sich auch einverstanden erklärt und hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Und so kam es dann, dass wir in täglichem, permanenten Austausch mit den Warschauer Kollegen standen. Wir konnten schon nach wenigen Stunden den Verdacht bestätigen, dass es sich tatsächlich um Schockanrufe handelt. Besonders perfide war auch noch hier in dem Einzelfall, dass diese Bande aus Warschau die Daten der Geschädigten aus frisch veröffentlichten Traueranzeigen generiert hatten. Also die haben sich lokale Zeitungen im Internet aufrufen lassen und haben Traueranzeigen durchgespielt und konnten den Geschädigten dann vorhalten, die Angehörige, also die Enkelin beispielsweise, die gerade das Problem hätte gesagt, dass übermorgen noch der Großvater beerdigt wird. Sie konnten den Geschädigten sogar vorhalten, in welcher Kirche die Beisetzung stattfinden wird. So hatten sie natürlich ein großes Informationsplus und konnten das Vertrauen der Geschädigten sehr leicht gewinnen. So kam es dann, dass wir uns die Machenschaften dieser Täter über einen längeren Zeitraum angeschaut haben. Und am 26.09. war es dann so, dass sich eine sehr konkrete Tat in Winnenden in Baden-Württemberg abgespielt hat. Und hier ist es uns gelungen, mit sehr, sehr guter Unterstützung der Kriminalpolizei in Waiblingen, einen Täter kurz nach der Beuteübergabe festzunehmen. Und das war dann auch im Prinzip das Signal für die Kollegen in Warschau an der Wohnungstür zu klopfen und auf frischer Tat die Sprecher von diesem Schockanruf festzunehmen.
Jetzt ist es spannend an diesem Fall, dass Sie ja erst diesen Verdacht hatten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass von diesem Haus in Warschau aus Anrufe rausgehen. Also Sie hatten nicht, wie man das vielleicht denken könnte, zunächst eine Anzeige von einem Betroffenen, sondern erst diese Anrufhäufigkeit, sage ich mal. Wie häufig kommt denn sowas vor? Ist das ein übliches Vorgehen oder war das jetzt ein besonderer Fall?
Es ist nicht der Regelfall, sagen wir mal so. Was man hier wirklich unterstreichen muss, ist, dass die Warschauer Kollegen sehr, sehr intensive Ermittlungen geführt haben, nur um deutsche Geschädigte zu schützen. Also das ist schon hochachtungsvoll, wie die da gearbeitet haben. Es hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel getan, was die internationale polizeiliche Zusammenarbeit angeht zwischen Deutschland, den polnischen Behörden, aber auch mit weiteren Ländern. ich möchte es mal so ausdrücken, es war ein Einzelfall, aber die polizeiliche Zusammenarbeit, die klappt mittlerweile so gut, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir in den kommenden Monaten da noch zahlreiche weitere erhebliche Schläge der Täterschaft zuführen können.
Und wo lagen bei diesen Ermittlungen jetzt die Schwierigkeiten? Worauf musste man da achten?
Natürlich die Sprache. Bei uns im Kommissariat spricht keiner Polnisch. Die Kollegen in Polen sprechen jetzt nicht unbedingt so gut Englisch, dass man dadurch gemeinsame Einsätze koordinieren könnte. Hier haben wir sehr dankbar die Hilfe der Kollegen in Berlin angenommen. Wir hatten eigentlich regelmäßig permanente Telefonkonferenzen mit der Expertise und auch den Sprachkenntnissen aus Berlin. Dann war halt auch eine Eigenschaft dieses Verfahrens die konkrete Konstellation. Polnische Staatsbürger begeben vom polnischen Staatsgebiet aus Straftaten und die Schäden liegen allein in Deutschland. Diese Konstellation macht es nicht möglich, dass diese Täter nach einer Festnahme nach Deutschland ausgeliefert würden, sondern es war von Anfang an klar, wenn diese Taten verfolgt werden, dann müssen die auch in Polen angeklagt werden. Das heißt natürlich, dass wir hier auch die Eigenheiten des polnischen Justizsystems berücksichtigen mussten. Dazu gehört zum Beispiel, dass unmittelbar nach der Festnahme es zwingend notwendig war, dass wir als deutsche Polizeibeamte nach Polen reisen und da persönlich unsere Beweismittel, die wir gesichert haben, übergeben und als Zeugen im Strafverfahren vernommen werden. Das war zwingende Voraussetzung dafür, dass ein Richter diese polizeiliche Festnahme später bestätigte. Fundamental wichtig war halt hier diese enge Verzahnung der deutschen und polnischen Maßnahmen. Und eine Schwierigkeit ist auch dieses Überregionale. Also wenn man sich das einfach mal vorstellt, eine Polizeidienststelle aus Warschau steht mit einer Polizeidienststelle aus Trier im Austausch, gibt Informationen weiter, überall werden Maßnahmen geführt und die Polizeidienststelle aus Trier informiert eine Polizeidienststelle in Baden-Württemberg, in Waiblingen und initiiert eine Festnahme. Also das hat schon ein hohes Maß an Koordination benötigt.
Und wie lief dann die Festnahme ab genau?
Nachdem wir mehr oder weniger grünes Licht geben konnten, dass wir einen Täter in Waibling festgenommen haben, sind dann die Warschauer Kollegen in diese Wohnung rein. Sie haben da die zwei Sprecher festgenommen. Sie haben anschließend die Wohnung durchsucht und dann auch sehr, sehr gutes Beweismaterial sichern können, auch Vermögenswerte. Die Kollegen aus Warschau haben auch ein Video veröffentlicht, wo Eindrücke von dieser Wohnung sind, von diesen Beweismitteln, die sie sichergestellt haben. Das haben sie in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Es ist aber auch so, dass bei vorangegangenen ähnlichen Aktionen sogar schon mal ein Zugriff auf Richard Tat gefilmt wurde. Ich erinnere mich da an ein ähnlich gelagertes Verfahren, was die Kollegen aus Oberfranken geführt haben. Da erfolgte der Zugriff sogar durch Spezialeinheiten. Ja, und die Polen ticken da auch ein bisschen anders. Die haben den Zugriff gefilmt und einfach auf YouTube gestellt.
Die Links zu den Videos findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Sie sagten gerade Beweismaterial. Was für Beweise braucht man denn, um solche Täter auch zu überführen?
Natürlich ist es so, dass die konkrete Tat, für die wir die Täter dort festgenommen haben, eigentlich wasserdicht ist. Sie haben gesprochen, wir haben einen Abholer festgenommen. Niemand kann da verneinen, was die eigentliche Absicht der Täter war. Aber es geht natürlich auch noch darum, im Nachgang weitere Taten ermitteln zu können. Da geht es dann zum Beispiel darum, Telefonbücher zu finden oder zu ermitteln, wie haben generell diese Täter die geschädigten Daten bekommen. Gibt es Hinweise, was mit dem ganzen Geld, mit dem erwirtschafteten Geld passiert ist? Kann man vielleicht noch weitere Strukturen aufdecken? Das heißt, es sind natürlich Beweismittel wie Computer, wie Handys. Vielleicht findet man vor Ort sogar noch selbst Wertgegenstände, die man Geschädigten zuordnen kann.
Wie funktioniert sowas denn eigentlich technisch? Kann die Polizei jederzeit alle Anrufe abhören, wenn sie die Nummer hat?
Die Möglichkeit besteht, aber es unterliegt halt auch sehr hohen rechtlichen Hürden. Das können wir natürlich nur, wenn ein Richter da einen entsprechenden Beschluss für erlässt. Wenn es ganz, ganz, ganz dringend ist, dann kann das auch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgen. Aber diese Anordnung muss in der Regel auch wieder von einem Richter bestätigt werden. Also möglich ist es, aber es unterliegt doch recht hohen Hürden.
Und welche Rolle hatte dann die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen?
Also hier bei uns in Deutschland ist es so, dass wir in den Ermittlungsverfahren zu einem sehr, sehr frühen Stadium schon die Staatsanwaltschaft mit ins Boot nehmen müssen. Das ist ein gravierender Unterschied zu der Vorgehensweise, wie es in Polen der Fall ist. Und hier in dem konkreten Sachverhalt war es halt so, dass wir der Staatsanwaltschaft Trier vorgeschlagen haben, ein Ermittlungsverfahren zu führen wegen Schockanrufe, Aber wir konnten nicht sagen, dass überhaupt einer dieser Anrufe in unserem Zuständigkeitsbereich erfolgen wird. Also hat die Staatsanwaltschaft Trier sich hier bereit erklärt, ein bundesweites Ermittlungsverfahren zu eröffnen. Und das spricht schon für ein sehr hohes Engagement und ist auch ganz im Sinne der Schwerpunktsetzung, die wir halt gemeinsam mit Ihnen besprochen haben.
Jetzt haben wir viel über die Ermittlungsarbeiten und die Täter gesprochen. Wie ist das denn für die Opfer? Ist so ein Erfolg denn mehr als ein Signal? Kriegen die dann tatsächlich vielleicht auch was zurück? Oder wie war das in dem Fall?
Generell besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die Opfer etwas zurückbekommen. Ganz einfach verhält das sich, wenn wir einen Täter auf frischer Tat schnappen und die konkrete Beute noch bei ihm finden, dann kriegen die Geschädigten das in der Regel sehr schnell zurück. Hier jetzt in dem konkreten Verfahren hat niemand was zurückbekommen, weil auch niemand geschädigt wurde. Wir waren halt von Anfang an mit im Boot und unser oberstes Ziel war natürlich die Verhinderung von Schadenseintritten. Aber ganz generell ist es schon so, dass wenn bei Tatverdächtigen Vermögenswerte sichergestellt werden, besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass auch die Geschädigten da entschädigt werden.
Haben Sie auch etwas aus dem Fall gelernt, was Sie für zukünftige Fälle anwenden können?
Ich würde sagen, dass wir sehr viel gelernt haben. Diese Vorgehensweise, die ich schon erläutert habe, die konkreten Absprachen mit Polen, die waren für uns und auch für unsere Staatsanwaltschaft totales Neuland. Es war ein hohes Maß an Flexibilität erfordert, aber ich würde es so sagen, jetzt haben wir das einmal gemacht und die Erfahrungswerte, die wir da gesammelt haben, die bestehen. Also die können wir jederzeit wieder hervorrufen.
Welche unterschiedlichen Maschen gibt es denn da? Gibt es derzeit bestimmte Trends?
Es gibt mehrere unterschiedliche Maschen. Über die Masche des Schockanrufes haben wir ja schon gesprochen. Es gibt auch sehr häufig die Masche, wo ein falscher Polizeibeamter anruft und angibt, es sei zum Einbruch in der Nachbarschaft gekommen. Man hätte Täter festnehmen können und bei ihnen hätte man einen Zettel aufgefunden, wo auch die Anschrift der jetzt Angerufenen draufsteht, sodass ihr Vermögen jetzt in Gefahr sei und dass man das präventiv sicherstellen möchte. Das ist eine Masche, die uns auch sehr beschäftigt. Hin und wieder taucht auch der falsche Bankmitarbeiter auf. Dann rufen Betrüger die Geschädigten an, die sich als Mitarbeiter der Sparkasse beispielsweise ausgeben und auf Ungereimtheiten in den Bankkonten hinweisen und die Geschädigten dann unter geschickter Gesprächsführung dazu bringen wollen, am Telefon noch Überweisungen auszuführen. Was auch momentan sehr stark kommt, sind Betrügereien mit Anlageversprechen, wo Investitionen in gewisse Kryptowährungen oder so etwas versprochen werden, die es eigentlich gar nicht gibt. Und auch hin und wieder stellt man fest, dass Gewinnversprechen gemacht werden, wo eine angebliche Lotterie anruft, mitteilt, man hätte 10.000 Euro gewonnen, man müsste nur gerade mit 500 Euro in Vorkasse gehen, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen.
Sie haben uns auch zwei Schockanrufe mitgebracht, zwei echte Schockanrufe. Einen davon haben wir direkt am Anfang gehört. Wir würden uns das Ganze jetzt nochmal anhören und dann würde ich von Ihnen mal gerne wissen, was Ihnen da so durch den Kopf geht, welche Taktiken Sie dahinter auch sehen und hören.
Ja?
Hallo Mama?
Ja?
Mama, ich hatte wirklich einen Autounfall, hörst du?
Ja, ich bin die Frau.
Ja, Mama, ich bin's.
Ja, die Manuela.
Ja.
Also hier haben wir gerade die ersten 10, 15 Sekunden eines Schockanrufes gehört. Jeder Schockanruf verläuft nach genau diesem Muster. Kurze Anmerkung, diesen Piepton, den man gehört hat, der ist natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, damit man die echte Personalie nicht hört. Ganz typisch ist halt dieses weinerliche, diese kaum verständliche Sprechweise der Täterin. Auch ganz typisch ist hier die Vorgehensweise, dass die Anruferin die Geschädigte gezielt lockt. Sie sagt nur, ich bin's, kennst du mich nicht? Und will halt die Geschädigte dazu bringen, dass sie ihren Namen nennt, Manuela. In dem Moment ist nämlich schon das Kind ein bisschen in den Brunnen gefallen und die Geschädigte glaubt tatsächlich, mit ihrer Manuela hier zu sprechen.
Wo bist denn du, Manuela?
Ich bin jetzt gerade bei der Polizei, ich wurde gerade festgenommen, ich habe eine Frau überfahren.
Ja, hier entsteht jetzt der eigentliche Schock. Das sind ja alles sehr, sehr kräftige Worte, die da gewählt werden. Polizei festgenommen, Frau überfahren. Und hier ist jetzt auch eigentlich der kritische Moment. Hier entscheidet sich, ob diese Tat aus Sicht der Täter erfolgreich sein kann oder ob die Geschädigte den Betrugsversuch sofort erkennt.
Ja, Sie sind doch nicht richtig bei mir. Ich bin doch die Frau.
Ich bin's. Manuela ist dran.
Manuela, wo bist du bei der Polizei?
Warte, ich gebe dir die Polizei. Bitte hol mich hier raus. Es tut mir leid.
Ja.
Genau, und nach nur kurzer Zeit, so im Durchschnitt nach weniger als einer Minute, hört dann auch schon die erste Anruferin auf zu telefonieren und gibt das Gespräch weiter. Sie will den Eindruck vermitteln, dass sie so mit ihren Nerven am Ende ist, dass sie nicht mehr weitersprechen kann. Und dann übernimmt in der Regel ein zweiter Täter das Gespräch. Von dem können wir jetzt auch einen kurzen Ausschnitt mal hören.
Weil er war nämlich heute mit einem Kraftfahrzeug unterwegs gewesen, hat eine Sekunde nicht aufgepasst, ist über Rot gefahren, hat einen Passanten angefahren und dieser Passant ist leider Gottes an der Unfallstelle verstorben. Weil da hat sich sofort die Oberstaatsanwaltschaft mit uns in Verbindung gesetzt wegen der Sache und wirft ihm fahrlässige Tötung vor.
Genau, hier übernimmt dann im Prinzip der zweite Täter das Gespräch. Der gibt sich dann als ein Beamter aus, also ein Kriminalpolizist. Und im Gegensatz zu der ersten Sprecherin, die ja total emotional war, die nur ganz kurze Sätze herausbekommt, hat er hier halt mehr die Rolle des Beamten halt inne. Er nutzt Behördendeutsch, spricht von Kraftfahrzeug, Unfallstelle, Passantin, Oberstaatsanwaltschaft und versucht halt so diesen Schock, der durch diesen weinenden Angehörigen ausgelöst wurde, durch seine Seriosität noch mehr an Glaubhaftigkeit zu verleihen.
Weil ich würde Sie gerne auch weiter mit der Staatsanwaltschaft verbinden. Ja? Haben Sie eine Handynummer? Wissen Sie die auswendig? Ja, haben Sie überhaupt Handys im Hause? Dann wäre das besser, wenn Sie das ausschalten würden. Ja? Weil das stört auch die Verbindung. Ja, ich konnte Sie am Anfang auch nicht verstehen.
Warum ist da das Handy so wichtig?
Das hängt halt auch damit zusammen, dass die Täter wissen, wie es in der Vergangenheit zu Festnahmen gekommen ist. Nämlich indem Geschädigte die Betrugsmasche erkannt haben und mit dem Handy dann zeitgleich die Polizei alarmieren konnten. Und jetzt gehen sie halt dazu über und wollen sowohl über Festnetz mit der Geschädigten in Kontakt stehen, als auch über Handy, um im Prinzip alle Kommunikationswege nach draußen zu blockieren. Das ist der erste Punkt. Und zweitens ist es halt auch häufig so, dass die Geschädigten ihre Wertsachen auf einer Bank deponiert haben. Und damit die Täter die Geschädigten auch auf dem Weg zur Bank noch unter Kontrolle haben, stehen sie halt permanent über Handy mit ihnen in Kontakt, damit sie zum Beispiel mitbekommen, wenn ein aufmerksamer Bankmitarbeiter auf die Masche hinweist oder so. Deswegen wollen sie halt sicherstellen, dass sie jederzeit die volle Kontrolle über das Opfer haben.
Ihr Sohn ist gerade hier erstmal bei uns bei der Polizei. Er wird jetzt gerade überprüft, ob er Drogen und Alkohol konsumiert hat. Das sind unsere Vorschriften.
Ja, und hier versucht dann der Täter auch noch durch Lagefortschreibung Zeit zu gewinnen, weil man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn die Täter jetzt mitbekommen, dass das bei dieser Geschädigten zu funktionieren scheint, dann läuft bei ihnen ja auch eine Maschinerie an. Dann müssen sie nämlich gucken, dass sie einen Abholer genau dorthin bekommen. Die halten sich halt auch meistens irgendwo außerhalb auf und werden dann, wenn sich eine Lage ergibt, vor Ort gebracht. Deswegen ist für die Täter auch sehr wichtig, dass sie eine gewisse Zeit gewinnen und die Geschädigten dennoch weiterhin unter Wind halten.
Wie lange dauert das von einem Anruf bis zur Übergabe meistens?
Das hängt sehr mit dem Verhalten der Geschädigten zusammen. Hat sie in den Augen der Täter genug Geld zu Hause? Haben die Täter schon einen Abholer vor Ort? Dann kann es gut und gerne sein, dass so eine Tat innerhalb von einer Stunde über die Bühne geht. Es kann aber auch sein, dass das über mehrere Stunden andauert. Es ist auch nicht selten, dass wenn eine Geschädigte schon zum ersten Mal Beute übergeben hat und wirklich der Masche sehr erlegen ist, dass die Täter dann nochmal einen draufsetzen und sagen, es sei jetzt noch ein zweiter Verletzter verstorben, weshalb die Kaution noch höher angesetzt wird. Dann kann das sich schon gut und gerne über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar über Tage ziehen.
Wie ist das denn, wenn man von einem Betrüger angerufen wird? Wie verhält man sich denn dann am besten? Haben Sie da Tipps?
Das Wichtigste ist natürlich erstmal zu erkennen, dass es sich um einen Betrüger handelt. Wenn man das erkennt, was man auf jeden Fall immer machen sollte, ist, die Polizei zu alarmieren. Die Frage ist nur wann, ob man das noch während des Gespräches mit den Tätern macht und versucht, ohne dass die davon Wind bekommen, die Polizei zu alarmieren, sodass wir vielleicht noch einen Täter festnehmen können. Oder wenn man sich unsicher ist, ist die oberste Regel direkt auflegen und direkt die Polizei alarmieren. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie erkenne ich denn überhaupt diesen Betrug? Da gibt es ganz klar gewisse Regeln. Die Polizei wird niemals Geld am Telefon fordern. Dieses künstliche Druck aufbauen ist auch so ein Warnsignal. Es wird auch immer eine gewisse Vertraulichkeit und auch ein Geheimhaltungsbedürfnis von den Tätern dann eröffnet. Die Geschädigte soll mit niemandem darüber reden. Auch das ist so ein Warnsignal. Das Wichtigste ist jedoch, damit man diese Anrufe erkennen kann, muss man wissen, dass es diese Betrugstaten gibt. Und deswegen ist eigentlich das Allerwichtigste, was es gibt, Aufklärung. Deswegen sollte eigentlich jeder mit potenziellen Geschädigten, mit Angehörigen, mit Nachbarn, mit Freunden, Freundinnen über diese Taten reden. Und ich kann da auch wärmstens einen Kurzfilm empfehlen, den die Kollegen von der Hochschule der Polizei in Baden-Württemberg erstellt haben. Das ist ein 10-minütiger Kurzfilm etwa, wo sie genau die ganze Dramaturgie eines Schockanrufes eindrucksvoll nachgespielt haben. Ich glaube, wenn man nicht nur darüber redet, sondern so etwas auch mal vor Augen geführt bekommt, macht das Eindruck und vielleicht auch einen bleibenden Eindruck.
Ja, den Kurzfilm verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Gibt es denn vielleicht ein paar einfache Regeln, die man aufstellen kann, um jetzt die Großeltern, Eltern zu schützen?
Ja, man kann natürlich, wenn man über diese Maschen spricht, mit ihnen am besten gemeinsam Strategien erarbeiten. Es könnte zum Beispiel ein Codewort vereinbart werden, der Name des Dackels, mit dem sich die Angehörigen vorstellen und legitimieren. Auf jeden Fall muss man ihnen eintrichtern, niemals auf Geldforderungen einzugehen und ja einfach eine gewisse Skepsis einpflanzen, dass halt Betrüger unterwegs sind und dass die Wahrscheinlichkeit ja nahezu bei 100% liegt, dass irgendwann jeder einmal so einen Anruf erhalten kann.
Gibt es vielleicht einen Merksatz oder sowas, den man sich einprägen kann für so eine Situation, wenn man angerufen wird?
Es gibt da verschiedene Merksätze. Einen, den ich zum Beispiel relativ charmant finde, ist: Auflegen ist nicht unhöflich, weil ja auch die Geschädigten oft noch ja entsprechend erzogen sind, dass es unhöflich ist, einfach den Hörer aufzulegen. Aber nee, das soll man versuchen, ihnen zu vermitteln, dass das gar nicht der Fall ist.
Und was sollte ich tun, wenn ich dann doch betroffen bin, vielleicht sogar Geld übergeben habe oder zumindest länger in Kontakt stand mit diesen Betrügern?
Ja, wieder auf jeden Fall direkt die Polizei anrufen. Und das Wichtigste ist auch, und vielleicht kann man das auch im Vorfeld schon mit Angehörigen besprechen, da muss man sich wirklich nicht schämen. Es gibt da auch sehr gute Angebote von der polizeilichen Opferbetreuung, dass die Geschädigten sich halt nicht alleine führen. Unabhängig von den ganzen strafprozessuellen Maßnahmen, die getroffen werden, ist es halt sehr wichtig, dass die Geschädigten wieder in den Alltag finden. Und da kann ich auch nur wärmstens empfehlen, auf die Angebote, die gemacht werden, von der Prävention einzugehen und die wahrzunehmen.
Mehr zum Thema Schockanrufe und wie man sich und seine Liebsten vor Betrügern schützen kann, findet ihr auch auf der Website polizei-beratung.de. Mehr dazu auch in den Shownotes.
Und mehr zu anderen Verbrechen in der Region Trier haben wir für euch auf volksfreund.de/Spurensuche. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.